Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die 6. Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Episode 93, der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun. In dieser Episode geht es einmal um Markenbildung und Markenpositionierung. So heißt Folge 7 dann auch. Zwischen Rebellion und Markenbildung, Subkultur als Profitmodell im modernen Fußball. Hier geht es um eine Analyse der marketingtechnischen Transformierung der Subkultur durch die Clubs FC St. Pauli und Union Berlin. Heuchelei und Opportunismus als Kernkompetenz könnte man hier voranstellen. Vereine wie der FC St. Pauli und Union Berlin zeigen, wie instrumentalisierte Werte strategisch genutzt werden können. Sowohl Union Berlin als auch FC St. Pauli stehen exemplarisch dafür, wie subkulturelle Tradition und ideologische Werte gezielt für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. In Folge 8 mit dem Titel 96 Tears, wie wirtschaftliche Fehlentscheidungen Hannover 96 prägten, geht es insoweit auch um die Markenbildung des Clubs, verpasste Visionen und darum, wie Martin Kind und die Unternehmer als Mitgesellschafter kläglich als Unternehmer bei Hannover 96 versagten und nie ein tragfähiges Unternehmenskonzept für den Club und die Marke Hannover 96 entwickeln konnten. Es geht hier auch um ein vorgestelltes Konzept zur Markenbildung. Ein zentraler Bestandteil war dabei die kulturelle und historische Ableitung von Markenwerten. Unternehmerclub hoch zu Ross, Entrepreneurs high in the saddle, in Verbindung mit einem internationalen Konzern aus Hannover. Martin Kind war darüber hinaus nie in der Lage, seinen großen Ankündigungen zu 50+1 entsprechende juristische Taten eben auch bis zu einer Entscheidung auf europäischer Ebene folgen zu lassen. Lasst euch also mitreißen, entdeckt frische Impulse und Blick aus neuen Winkeln auf die Dinge, formt dabei eure ganz persönliche Perspektive. Viel Vergnügen und bereichernde Einblicke.
Die gesamte Chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
zwischen Rebellion und Markenbildung, Subkultur als Profitmodell im modernen Fußball.
Die Kommerzialisierung des Fußballs hat in den vergangenen Jahrzehnten in nahezu allen Ligen der Welt an Dynamik gewonnen. Historisch gewachsene Traditionen, die oft auf lokaler Identität, Fanloyalität und jahrzehntelanger Gemeinschaft basieren, werden zunehmend als wirtschaftliches Potenzial erkannt und entsprechend vermarktet. Besonders in der Bundesliga lässt sich beobachten, wie Vereine gezielt Tradition und Subkultur in profitable Marken verwandeln. Dieses Spannungsfeld zwischen Authentizität und Kommerzialisierung ist dabei Gegenstand intensiver Debatten.
Subkultur als Marketingkonzept.
Subkulturen im Fußball zeichnen sich durch ihre Abgrenzung zum Mainstream, eine eigene Ästhetik und spezifische Werte aus. Oft entstehen diese Subkulturen durch die Fans selbst, die mit kreativen Aktionen, Gesängen oder Choreografien ihre Zugehörigkeit ausdrücken. Gleichzeitig beinhalten diese Subkulturen jedoch auch Gesinnungen, Weltanschauungen und Ideologien, die von den Gruppen mitunter extensiv ausgelebt werden. Dies reicht von übertriebener Pyrotechnik über exzessiven Aktionismus bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen. Diese vielfältigen und mitunter kontroversen Aspekte der Subkultur werden von einigen Clubs fatalerweise als strategische Möglichkeit erkannt, ihre Einzigartigkeit auf dem globalen Fußballmarkt zu positionieren.
Perfide Nutzung der Subkultur am Beispiel FC St. Pauli.
Der FC St. Pauli ist ein exemplarisches Beispiel dafür, wie Subkultur zur Marke wird. Der Verein aus Hamburg genießt weltweite Bekanntheit für seine vermeintliche antikapitalistische Haltung, seinen vorgeschobenen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und die politische Haltung seiner Fanszene. Fußball verbindet weltweit Millionen von Menschen über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Politische Neutralität ist dabei zentral, um den Sport als Plattform für Einheit und Vielfalt zu bewahren. Für den FC St. Pauli ist aber gerade die politische Haltung als Purpose-Washing Teil seiner Marketingplattform. Bei aller Infamität einer solchen gegen die politische Neutralität des Sports gerichteten Haltung ist die strategische Umsetzung dieses Marketingkonzeptes schon wieder fast genial. Während der FC St. Pauli also als ein Verein gelten will, der Werte wie Authentizität, Antifaschismus und Gemeinschaft verkörpern möchte, wird zunehmend deutlich, dass diese Subkultur auch auf eine gezielt manipulative Weise für wirtschaftliche Interessen instrumentalisiert wird. Die Pflege der Subkultur hat sich als das wichtigste Marketing-Tool des Vereins etabliert, jedoch nicht aus reiner Loyalität oder gegenseitiger Wertschätzung, sondern als strategische Entscheidung zur Gewinnmaximierung.
Strategische Instrumentalisierung.
Die Werte, die der FC St. Pauli nach außen hin vertritt, werden gezielt dazu genutzt, um ein bestimmtes Zielpublikum anzusprechen. Dabei geht es nicht primär darum, diese Werte zu leben, sondern darum, sie zu verkaufen. Der Totenkopf, einst ein Zeichen der Ultraszene, wurde zum offiziellen Vereinslogo und ist heute eines der erfolgreichsten Marketingprodukte des Vereins. Er dient als Identifikationssymbol für eine antifaschistische, rebellische Haltung und ist international ein Verkaufsschlager.
Heuchelei in der Sponsorenwahl.
Obwohl der Verein betont, mit seinen Sponsoren ethische Standards einzuhalten, gab es immer wieder Vorfälle, die dieses Image in Frage stellen. Kritiker werfen dem Club vor, hier nach außen hin Werte zu propagieren, die intern nicht konsequent gelebt werden.
Fanloyalität als wirtschaftliches Kapital.
Der FC St. Pauli hat ein System geschaffen, in dem die Treue der Fans nicht nur gefeiert, sondern auch ausgebeutet wird. Durch teure Merchandise-Artikel, Eintrittspreise und Event-Marketing wird aus der Fanbindung ein wirtschaftliches Kapital geschlagen. Mit Veranstaltungen wie dem St. Pauli Filmfestival oder der bewussten Auswahl von Sponsoren, die zu den Vereinswerten passen, wird die Marke kontinuierlich gepflegt.
Union Berlin, vom Arbeiterclub zur Hebenmarke.
Auch Union Berlin hat sich erfolgreich als Marke positioniert, jedoch nicht ohne Widersprüche. Obwohl der Club seine Wurzeln als Arbeiterverein in Ost-Berlin betont, wird deutlich, dass diese Authentizität gezielt instrumentalisiert wird, um sich von der Konkurrenz abzuheben und wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Die vermeintliche Bodenständigkeit und die Subkultur der Fans dienen vor allem als Marketinginstrumente, um das Image eines besonderen, echten Clubs zu pflegen.
Historische Wurzeln als Verkaufsargument.
Union Berlin hebt immer wieder seine Ursprünge in der Arbeiterklasse hervor und betont die enge Verbindung zur Basis. Doch diese Narrative werden strategisch eingesetzt, um die Marke Union Berlin attraktiv für eine Zielgruppe zu machen, die Authentizität und Bodenständigkeit sucht. Traditionen wie das alljährliche Weihnachtssingen oder die aktive Fanbeteiligung wirken auf den ersten Blick authentisch, doch dahinter steht auch die gezielte Vermarktung von Gemeinschaftsgefühl und Nostalgie.
Stadionbau, Symbol der Faninstrumentalisierung.
Der gemeinschaftliche Wiederaufbau des Stadions an der alten Försterei wird oft als Beweis für die tiefe Verbundenheit zwischen Verein und Fans angeführt. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, die Fans wurden nicht nur als Arbeitskraft eingebunden, sondern auch als zentrale Akteure eines Images inszeniert, das Union Berlin als Club der Leute vermarktet. Diese Geschichte wird in der medialen und kommerziellen Darstellung des Vereins immer wieder hervorgehoben, um das Markenprofil zu schärfen.
Verdeckte Modernisierung.
Hinter der betonten Bodenständigkeit verfolgt Union Berlin klar kommerzielle Ziele. Der Club spricht gezielt neue Zielgruppen an, darunter Fans, die sich nach einem echten Fußballerlebnis sehnen und sich vom durchkommerzialisierten Mainstream-Fußball distanzieren wollen. Diese Sehnsüchte werden geschickt bedient, während der Verein gleichzeitig erfolgreich wirtschaftlich expandiert. Die vermeintliche Distanz zum modernen Fußball wird so zu einem Verkaufsargument, das Union Berlin auf dem globalen Markt differenziert.
Subkultur als Marketingstrategie.
Wie beim FC St. Pauli wird auch bei Union Berlin die Subkultur der Fans instrumentalisiert. Die ideologischen Gesinnungen, die oft mit einer rebellischen Haltung, sozialen Werten und einer besonderen Fanidentität verbunden sind, werden für die Markenbildung genutzt. Statt echter Loyalität zwischen Verein und Fans steht hier die strategische Nutzung dieser Werte im Vordergrund, um das Image des Vereins zu stärken und kommerziell auszuschlachten.
Internationales Interesse als Folge der Inszenierung.
Union Berlin wird international oft als Vorbild dafür gefeiert, wie Tradition und wirtschaftlicher Erfolg verbunden werden können. Doch auch diese Wahrnehmung basiert auf einer sorgfältig gepflegten Inszenierung. Die angebliche Bodenständigkeit dient letztlich dazu, sich auf dem globalen Markt als besonderer Club zu verkaufen, der sich von der Konkurrenz abhebt. Die Fans werden in diesem Prozess zu einem weiteren Baustein im Marketingkonzept degradiert.
Fazit:
Die Kommerzialisierung von Fußballtradition und Subkultur ist ein komplexer Prozess, der sowohl kreative als auch kritische Aspekte mit sich bringt. Während Vereine wie der FC St. Pauli und Union Berlin zeigen, wie instrumentalisierte Werte strategisch genutzt werden können, bleibt die Herausforderung, die Balance zwischen Authentizität und wirtschaftlichem Erfolg zu wahren. Beim FC St. Pauli jedoch zeigt sich, wie perfide diese Balance manipuliert werden kann, um wirtschaftliche Interessen unter dem Deckmantel von Authentizität zu verfolgen. Sowohl Union Berlin als auch der FC St. Pauli stehen exemplarisch dafür, wie subkulturelle Traditionen und ideologische Werte gezielt für kommerzielle Zwecke instrumentalisiert werden. Die Inszenierung von Authentizität dient nicht nur der Markenbildung, sondern auch der wirtschaftlichen Expansion in einem globalisierten Fußballmarkt, bei dem der wahre Kern der Subkultur zunehmend zugunsten von Profitinteressen in den Hintergrund rückt.
Tears, wie wirtschaftliche Fehlentscheidungen Hannover 96 prägten.
Der Titel des Songs 96 Tears von and the Mysterians wurde sinnbildlich für meine Tränen, die ich über die permanenten Misserfolge von Hannover 96 vergossen habe, verwendet und steht stellvertretend für die Rückschläge des Clubs. 96 Tears.
Du wirst weinen, 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 96 Tränen.
So die Übersetzung aus dem Text.
Wirtschaftliche Fehlentscheidungen bei Hannover 96, eine Analyse der Ära Martin Kind.
Die wirtschaftliche und sportliche Entwicklung von Hannover 96 in den letzten Jahrzehnten steht exemplarisch für die Herausforderungen des deutschen Profifußballs. Insbesondere unter der Führung von Martin Kind offenbarte der Verein eine strategische und unternehmerische Orientierungslosigkeit, die sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in einer Sackgasse endete. In diesem Artikel analysiere ich die wesentlichen Punkte der gescheiterten Übernahme durch Kind, die Versäumnisse im Hinblick auf die 50-plus-1-Regel und die strukturellen Probleme, die der Club auch nach Kinds Rückzug weitertragen wird. Grundlage dieser Analyse sind UA die Publikationen von Jürgen und Mirko Blut, Quo Vadis, Bundesliga, Wie zukunftsfähig ist der Profifußball, ISBN 9783838207568, und Hannover 96, Chronik eines Abstiegs, ISBN 9783838210063.
Die gescheiterte Übernahme, Martin Kinds unvollendetes Projekt.
Martin Kind, Unternehmer und langjähriger Präsident und Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaften von Hannover 96, strebte über viele Jahre hinweg eine vollständige Übernahme des Clubs an. Sein Ziel war es, durch die Aufhebung der 50-plus-1-Regel mehr Entscheidungsfreiheit zu gewinnen und Hannover 96 in die Riege der finanzstarken Bundesliga-Vereine zu führen. Allerdings blieb Kind nicht nur mit seinen juristischen Bemühungen erfolglos, sondern er versäumte es auch, durch klare und mutige Schritte eine grundsätzliche Klärung der 50-plus-1-Regel auf europäischer Ebene herbeizuführen. Wie ich im Buch Quo Vadis, Bundesliga, bereits bemerkte, hätte Kinds juristische Auseinandersetzung ein Modellfall werden können. Stattdessen ließ er die Angelegenheit halbherzig im Sande verlaufen, was nicht nur Hannover 96, sondern dem gesamten deutschen Profifußball schadete.
Martin Kind hat dem deutschen Profifußball keinen Gefallen getan, weil er nicht den Mut hatte, einmal klare Verhältnisse durch die europäische Rechtsprechung zu 50+1 zu schaffen. Er hat seinen großen Ankündigungen keine Taten folgen lassen.
Im Gegenteil, er ist juristisch mit fast allen seinen Anliegen gescheitert, weil es immer nur Ad-hoc-Entscheidungen waren, ohne ernsthafte Vorbereitung der juristischen Grundlagen. Ob es nun an Martin Kind lag oder seinen rechtlichen Beratern, sei mal dahingestellt. Er ist mit Anliegen zu 50+1 gescheitert, er ist vor dem BGH gescheitert und wurde als Geschäftsführer abberufen und er ist regelmäßig vor den Arbeitsgerichten gescheitert, gegen die von ihm entlassenen Mitarbeiter von Hannover 96.
Dazu auch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 51, Folge 37.
Sportlich lief es bei Hannover 96 nun auch nicht besonders erfolgreich. Nach 6 Heimspielen ohne Sieg und einer Platzierung im unteren Tabellendrittel wurde Slonka nach der Partie des 12. Spieltags entlassen. Kenan Kurşak übernahm als Trainer. Zur Winterpause wurde Jan Schlautraff, inzwischen als Nachfolger von Hellsportmanager bei den Roten, von der Vereinsleitung wegen unterschiedlicher Auffassung über die zentralen Entscheidungen für die Zukunft von Hannover 96 freigestellt. Sportdirektor wurde Gerhard Zuber. Und hier beginnt es nun das Possenspiel. Zunächst einmal war Zuber ja bereits zusammen mit Held, wo er sportlicher Leiter war, entlassen worden, klagte sich dann beim Arbeitsgericht Hannover durch und wurde nun wieder als Sportdirektor eingestellt. Dafür klagte dann Schlautraff vor dem Arbeitsgericht Hannover. Nachdem Zuber dann 2021 erneut entlassen wurde, klagte er wiederum. Die Roten und natürlich diese vertreten durch den Geschäftsführer Martin Kind, waren nun Dauergast im Fachgerichtszentrum Hannover, wo sich das Arbeitsgericht befindet. Denn es gab dort bereits noch weitere Klagen, so von Möckel, dem Kaderplaner, der 2018 entlassen wurde oder von Martin Persoenciono, dem Ex-Chef-Scout. Dann folgte auch 2021 noch die Klage des aus seinem Dienstverhältnis entlassenen Geschäftsführers Björn Bremer. Und in allen Fällen sah es nicht gut aus für die Roten, zumindest hinsichtlich der finanziellen Abfindungen. Es gibt ihn also, einen Ort, an dem 96 offensichtlich noch erfolgloser ist als in der zweiten Liga, das Arbeitsgericht Hannover. Das sind nun in einem überschaubaren Zeitfenster schon mehr Arbeitsgerichtsverfahren, als ich sie in meinem Unternehmen in über 20 Jahren je gehabt habe. Sollte man da nicht einmal auch die Führungsqualitäten hinterfragen? Alles nicht gerade vertrauensbildende Maßnahmen im Hinblick auf das Image und die Performance der Marke. Das trägt dann zur Auswirkung bei, dass man das Unternehmen Hannover 96 mit VUCA, Volatilität, Unsicherheit, Chaos und Ambivalenz assoziiert bzw. rezipiert. Eigentlich sollte bei 96 VUCA für Vision, Verstehen, Understanding, Klarheit, Clarity, Agilität, Agility stehen. Ich wusste nun wirklich nicht mehr, was ich mit diesem Club oder diesem Unternehmen anfangen sollte. Martin Kind hat dann einmal in einer E-Mail an Mirko bestätigt, dass die Außendarstellung sportlich und darüber hinaus kritisch ist. Das nenne ich mal Understatement.
Man könnte fast meinen, Hannover 96 hatte sich vorgenommen, die Kunst des juristischen und wirtschaftlichen Scheiterns zur Perfektion zu treiben, ein echtes Meisterwerk der unternehmerischen Selbstsabotage.
Diese Zustände hinterließen einen Verein, der zwischen den Stühlen saß, einerseits ohne strategischen Investor, andererseits ohne die Vorteile eines klar organisierten Vereinsmodells.
Unternehmerische Visionen, Fehlanzeige bei Hannover 96.
Ein zentraler Kritikpunkt von mir ist die unternehmerische Orientierungslosigkeit des Vereins. Obwohl Hannover 96 mit Martin Kind sowie anderen Unternehmern namhafte wirtschaftliche Akteure im Gesellschafterkreis hat, schaffte es der Club nie, ein nachhaltiges, strategisches Unternehmensprofil zu entwickeln. Ich hinterfrage hierbei explizit die unternehmerischen Fähigkeiten der Verantwortlichen. Der Club, der eigentlich erfolgreiche Unternehmer als Gesellschafter hat, hat es nie geschafft, ein unternehmerisches Profil zu entwickeln. Das lässt daran zweifeln, ob es tatsächlich die Entscheidungen dieser Unternehmer waren, die ihre eigenen Unternehmen voranbrachten, oder ob es klügere Köpfe in den Unternehmen gab, die dies bewerkstelligt haben. Die Unternehmergesellschafter bei Hannover 96 sind halt Silberlöffelunternehmer. Die sportlichen und wirtschaftlichen Misserfolge, die Hannover 96 in den letzten Jahren erlebte, legen den Verdacht nahe, dass die strategische Kompetenz dieser Unternehmer deutlich überschätzt wurde.
Strukturprobleme von der Regionalliga in die Bedeutungslosigkeit.
Die Geschichte von Hannover 96 zeigt immer wieder Phasen des sportlichen und wirtschaftlichen Abstiegs. Besonders das Jahr 1996, ironischerweise das Jahr des 100-jährigen Vereinsjubiläums, markierte einen Tiefpunkt mit dem Abstieg in die Regionalliga. Dieses Ereignis ist symptomatisch für die strukturellen Probleme des Vereins, mangelnde Visionen, kurzfristige Entscheidungen und ein ständiger Wechsel in der sportlichen und geschäftsführerischen Leitung.
Da waren Leute Leute am Werk, die weder Visionen hatten noch überhaupt Ideen. Alle auch nur temporär dort im Einsatz, manche Präsidenten und Manager waren vielleicht sogar schneller weg als mancher Trainer.
Diese Instabilität trug dazu bei, dass Hannover 96 nie die Grundlage schuf, auf der nachhaltiger sportlicher Erfolg entstehen konnte.
Der deutsche Profifußball im internationalen Vergleich.
Die Entwicklung von Hannover 96 steht stellvertretend für die strukturellen Probleme des deutschen Profifußballs. Im internationalen Vergleich wirken die Finanzierungsmethoden deutscher Clubs antiquiert, wie der Spiegel bereits 1998 anmerkte.
Während vor allem in Spanien, Italien und England schon vor Jahren Clubs durch die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft das Interesse potenter Investoren auf sich gezogen haben, verschaffte sich der deutsche Fußball bislang seine Einnahmen nur traditionell über den Verkauf von Eintrittskarten, die Veräußerung der Fernseh- und Werberechte und in geringem Umfang durch den Handel mit Fanartikeln.
Die Reform von 1998, die die Ausgliederung von Lizenzspielerabteilungen in Kapitalgesellschaften ermöglichte, war ein erster Schritt. Doch die Sperrklausel der 50-plus-1-Regel entwertete diese Möglichkeit für Investoren weitgehend. Meine persönliche Meinung dazu.
Der deutsche Profifußball hat sich zu lange auf einer vermeintlichen moralischen Überlegenheit ausgeruht, während andere Länder pragmatisch die Zukunft gestaltet haben.
Und selbst eine Positionierung als Marke ist dem Club nie wirklich gelungen, eben auch im Gegenteil zu dem FC St. Pauli und Union Berlin, die es mit beeindruckender Präzision geschafft haben, die rebellische Subkultur in eine glänzende, hochprofitable Marke zu verwandeln. Hannover 96 unter der damaligen Leitung des Unternehmers Martin Kind, der in seinem eigenen Unternehmen erfolgreich Marketing und Markenpositionierung betreibt, hat es bis heute nicht geschafft, ein eigenständiges und prägnantes Markenprofil zu entwickeln. Sämtliche Versuche, wie das sogenannte Hannover-Modell oder die Idee, Hannover 96 als Regionalmarke zu etablieren, sind kläglich gescheitert. Im Jahr 2018 hatten mein Sohn Mirko und ich in einem persönlichen Gespräch Martin Kind Ideen zur Markenbildung vorgestellt und diese später schriftlich fixiert. Unsere Überlegungen zielten darauf ab, die Marke Hannover 96 sowie das hannoversche Weltunternehmen Continental als Globalpartner für die Aktivitäten von Hannover 96 als Unternehmerclub zu positionieren und damit neue internationale Märkte zu erschließen. Ein zentraler Bestandteil war die kulturelle und historische Ableitung von Markenwerten.
Unternehmerclub hoch zu Ross. Entrepreneur High in the Saddle.
Diese Slogans knüpften an das historische Symbol des springenden Pferdes, das Conti-Logo, sowie an den Wahlspruch von 1714 an.
Unus non sufficit orbis, eine Welt allein ist nicht genug.
Die Medaille aus diesem Jahr symbolisiert den Aufstieg Georgs I. vom hannoverschen Kurfürsten zum König des britischen Weltreichs. Auf dieser Grundlage hätte Hannover 96 seine Marke durch die globale Reichweite von Continental, insbesondere im angelsächsischen Raum, authentisch und international ausbauen können. Es wäre nicht nur möglich gewesen, sich als Unternehmerclub zu positionieren, sondern auch durch die historische Verbindung zwischen dem Königreich Hannover und England, 1714 bis 1837 in Personalunion, als königlicher Verein mit einer einzigartigen Identität aufzutreten. Die Verbindung zwischen Continental und Hannover 96 reicht historisch weit zurück. Bereits in den Vorkriegsjahren war Continental auf der Radrennbahn am Pferdeturm, der damaligen Spielstätte von Hannover 96, für Fahrradreifen. In den 1950er Jahren arbeiteten sogar zwei Spieler der Meistermannschaft von 1954 für den Reifenhersteller. Seit 2003 ist Continental offizieller Partner von Hannover 96 und im Jahr 2012 wurde das Engagement auf den Status eines Exklusivpartners ausgeweitet. Doch darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit nicht intensiviert. Trotz dieser traditionsreichen Partnerschaft ist es Hannover 96 unter der Führung von Martin Kind und den anderen Unternehmern als Mitgesellschaftern nicht gelungen, eine weitergehende und identitätsstiftende Verbindung zu etablieren. Dies liegt vermutlich auch daran, dass die Kernkompetenz im Marketing an einen Sportdienstleister ausgelagert wurde. Dieser Dienstleister zeigt sich jedoch unfähig, großformatige und visionäre Deals abzuschließen. Stattdessen wurden lediglich regionale Randmarken gefunden, die sich vor allem auf die Vermarktung des Trikots und des Stadionnamens beschränkten, ohne eine langfristige und weitreichende Markenidentität zu schaffen. Okay, lange Rede kurzer Sinn, dass trotz eines überzeugenden Papiers diese Idee ohne weitere Erklärung von Hannover 96 von wem auch immer verworfen wurde, erklärt sich sicherlich von selbst.
Fazit: Lehren aus dem Scheitern.
Das Scheitern von Martin Kind und Hannover 96 ist eine Mahnung für den deutschen Profifußball. Es zeigt, dass weder die Führung durch vermeintlich erfolgreiche Unternehmer noch die Bewahrung traditioneller Strukturen ausreichen, um in einem zunehmend globalisierten und kommerzialisierten Wettbewerb erfolgreich zu sein. Stattdessen bedarf es klarer Visionen, strategischer Entscheidungen und einer Bereitschaft, sich an internationale Standards anzupassen. Für Hannover 96 bleibt die Hoffnung, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Doch wie ich in Chronik eines Abstiegs ausführe, bedarf es dafür mehr als guter Absichten. Es braucht kompetente Führungspersönlichkeiten, eine solide wirtschaftliche Basis und den Mut, alte Denkweisen hinter sich zu lassen. Das alles ist aber bei Hannover 96 bis heute nicht vorhanden, denn die Situation ist wohl noch schlimmer geworden, denn jetzt sind Amateure wieder am Werk, ohne jedwede wirtschaftliche Kompetenzen und nur traditionellen Strukturen nachhängend. Wenn Martin Kind seinen eigenen Produkten mehr Vertrauen entgegengebracht und sie tatsächlich genutzt hätte, wäre er möglicherweise offener für externe Stimmen gewesen und hätte dabei womöglich sogar Erkenntnisse gewonnen, die über den bisherigen Mehrwert hinausgehen, aber das wäre natürlich fast zu viel des Guten gewesen.
Damit ist eine weitere Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den einen oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit!
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designer Muschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.